Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören heute einen Ausschnitt der Falter Arena, dem journalistischen Live-Event des Falter vom 7. April 2024. Putin und wir, von Krieg, Spionen und guten Geschäften, das war das Thema im ausverkauften Wiener Stadtsaal. In Teil 1 des Events hören Sie die Expertin für Geopolitik Velina Tschakarowa. Sie spricht über die hybride Kriegsführung Moskaus und über drei Szenarien, wie der Krieg in der Ukraine zu einem Ende kommen kann. Informationen und Tickets zu den nächsten Terminen finden Sie unter www.falter.at/arena.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute ist von Krieg, Spionen und guten Geschäften die Rede. Und ich möchte mich zuerst, also zu Beginn dieser Veranstaltung, auf den Krieg, auf den aktuellen russischen Krieg gegen die Ukraine konzentrieren. Ich möchte auf drei Aspekte eingehen. Zuerst möchte ich kurz veranschaulichen, wie es mit dem Krieg ausschaut. Dann möchte ich eigentlich auf die geopolitischen Zielsetzungen Russlands kurz eingehen. Und zum Schluss begeben wir uns auf eine Reise, wie es mit dem Krieg, aber auch mit Europa ausschauen könnte. Das heißt, ich werde Ihnen ein paar alternative Zukunftsentwicklungen vorstellen. Und dabei meine ich natürlich Szenarien, das heißt, es wird nicht so geschehen, aber es könnte so zustande kommen. Nun ist ein Ende des Krieges nicht wirklich in Sicht und auch im Jahre 2024, das heißt im dritten Jahr des Krieges, haben wir eigentlich mit gravierenden Entwicklungen in der Ukraine zu tun. Das heißt auch, es ist ein Zermürbungskrieg, wo sich einerseits nicht viel auf den Frontlinien tut, aber gleichzeitig, wenn man jetzt überlegt, dass wir uns wieder auch im dritten Jahr vor dem nächsten Frühlings-Sommer-Zeitraum befinden, das bedeutet auch, dass die Planung auf beiden Seiten läuft und auch in diesem Jahr erwarten wir eigentlich militärische Auseinandersetzungen hochwahrscheinlich und das werde ich dann zum Schluss auch veranschaulichen aus russischer Seite. Darüber hinaus haben wir auch eine umfassende Hilfeleistung seitens des Westens. Auch hier läuft es weiter mit Blick auf die finanzielle, diplomatische, humanitäre Unterstützung seitens Europas, aber auch seitens anderer internationalen Partner. Aber wir wissen auch ganz genau, dass in diesem Jahr eigentlich es an einiges mangelt, wenn es um die Ukraine geht. Vor allem an Munition, Artillerie, Drohnen, Abwehrsystemen. Und dann geht es natürlich rüber zu den westlichen Sanktionspaketen und auch im Jahre 2024 hat man gemerkt, dass diese umfassende Sanktionspolitik weiterhin läuft und auch schon tatsächlich Früchte Hier sehen wir eigentlich, dass die Einnahmen vor allem aus Schlüsselsektoren wie Öl und Gas in Russland tatsächlich reduziert werden. Und auch mittlerweile befinden wir uns in der Situation, wo 13 Sanktionspakete eingeführt worden sind. Wir wissen auch, dass die Ukraine sich auf eine euroatlantische Integration verlässt. Natürlich steht im Schwerpunkt, eigentlich im Mittelpunkt die Euro-Integration. Da möchte die Ukraine und ist mittlerweile ein Kandidatenstaat eigentlich der Europäischen Union beitreten. Aber wir wissen auch ganz genau, dass auch ein NATO-Beitritt aus ukrainischer Sicht sehr erwünscht ist. Hier ist die Meinung innerhalb der NATO-Mitgliedstaaten gespalten und darüber können wir auch natürlich später diskutieren. Und letzter Punkt, wenn es um den aktuellen Ablauf des Krieges geht, ist der Punkt der internationalen Diplomatie. Es ist jetzt nicht so, dass eigentlich keine Versuche unternommen worden sind, seitens der internationalen Gemeinschaft Vermittlungen anzubieten. Wir haben zahlreiche solche Vermittlungen beobachtet. Natürlich einerseits hat es Vermittlungen gegeben, um eben den Anschein nach außen zu schaffen. Das war zum Beispiel der Versuch Chinas, wo aber unter anderem eigentlich die russischen Ziele vorangetrieben wurden. In anderen Fällen, wie beispielsweise die Getreideinitiative, hat es geklappt. Die Türkei und die Vereinten Nationen haben durchaus ein Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland vermittelt. Allerdings ist es wichtig insofern, dass es durchaus auch am Beispiel der internationalen Gemeinschaft so aussieht, dass es Länder gibt, die Russland nach wie vor sehr stark unterstützen. Ich habe bereits China erwähnt, aber auch Indien, die Türkei, die Arabischen Emiraten und gleichzeitig versucht auch der sogenannte Westen, das heißt vor allem Europa und die USA, auch andere Länder dazu zu bringen und dazu zu veranlassen, die Ukraine zu unterstützen. Und ich möchte natürlich ein paar Beispiele veranschaulichen. Wie man sieht, ist diese Sanktionspolitik Europas sehr umfassend und beläuft sich auf finanzielle, persönliche Sanktionen, Transport und so weiter. Wir sehen auch, dass es mittlerweile über 140 Milliarden Euro insgesamt an Unterstützung seitens Europas in die Ukraine geflossen sind. Gleichzeitig, wenn Sie sich ansehen, ist Deutschland eigentlich unter den europäischen Staaten Nummer eins, also als individueller Unterstützer. Aber insgesamt hat die Europäische Union mit den Mitgliedstaaten die meiste Unterstützung geleistet. Und natürlich auch die USA heben sich nach wie vor hervor. Und auch da, wie Sie hochwahrscheinlich schon wissen, gibt es heftige Diskussionen im Wahljahr bezüglich des nächsten Hilfepakets in der Höhe von circa 60 Milliarden. Da wollen die Republikaner eigentlich nicht mehr mitmachen. Jetzt gibt es auch aktuell Diskussionen über einen Fonds seitens der NATO, der NATO-Staaten in der Höhe von 100 Milliarden für die Ukraine. Das wird jetzt auch diskutiert. Und wie Sie sehen, auch bei der EU-Perspektive, Beitrittsperspektive sieht es nicht schlecht aus. Also die Ukraine ist bereits ein Kandidatenstaat und wird sich auch da bemühen, in den nächsten Jahren Fortschritte zu machen. Nun schauen wir uns auch kurz die geopolitischen Zielsetzungen an. Warum ist es wichtig? Nun ist es für uns Europäer und Europäerinnen wichtig, eben auch diese geopolitischen Zielsetzungen zu durchschauen, weil wir nicht nur einen konventionellen Krieg haben, der läuft, wie gesagt, schon im dritten Jahr und wird hochwahrscheinlich auch in den nächsten ein paar Jahren weiterhin laufen. Aber die nicht konventionelle Kriegsführung, das heißt die anderen Aspekte der russischen Kriegsführung, die betreffen uns alle auch. Warum? Weil wir eigentlich mit einer Abhängigkeit von Rohstoffen zu tun haben, nicht nur im Energiebereich, sondern auch im Nahrungsmittelbereich, Düngemittelbereich auch. Wir haben zum allerersten Mal mit einem Staatssektor zu tun, der eigentlich auch das Instrument der nuklearen Erpressung anwendet. Und wir haben auch unter anderem auch mit einer Instrumentalisierung von Migration als geopolitische Waffe zu tun. Nicht zuletzt geht es auch um die klassische hybride Kriegsführung, wo es neben den alten Instrumenten auch neue dazugekommen sind. Auch das ist sehr, sehr wichtig und es wird dann später auch darauf eingegangen. Und letztendlich geht es auch um dieses sehr gut funktionierende internationale Netzwerk, das Russland über Jahrzehnte eigentlich nicht nur in Europa, sondern auf der Welt aufgebaut hat. Und ich möchte auf ein paar Beispiele eingehen. Also wenn es um die Abhängigkeit von Nahrungsmitteln geht, da haben wir mit einem Schlüsselakteur auf den globalen Märkten zu tun. Das ist der Weizenexporteur Nummer eins. Aber auch die Ukraine ist ein Schlüsselexporteur im Getreidesektor. In Wirklichkeit Nummer fünf vor Kriegsbeginn für Weizen. Exporte. Und jetzt sehen wir schon eigentlich, dass die Schwarzmeerblockade, die bereits vor Kriegsbeginn errichtet wurde und dann im Laufe der letzten zwei Jahre immer wieder auch als sozusagen zusätzliche geopolitische Waffe verwendet wurde, auch insofern gefruchtet hat, dass Schlüsseleinnahmen für die Ukraine auf diese Art und Weise verwehrt wurden. Deshalb hat man auch erfolgreich diese Getreideinitiative vermittelt, die bis zum Austritt Russlands im Sommer 2023 tatsächlich funktioniert hat. Jetzt ist es auch so, dass auch nach diesem Austritt im letzten Sommer tatsächlich eine neue Blockade versucht wurde und sie haben sicherlich sehr viel in den Medien letztes Jahr gehört, dass die Ukraine eigentlich keine militärische Gegenoffensive durchgeführt hat, dass die Ukraine keine militärischen Erfolge gehabt hat. Aber in Wirklichkeit war das der größte militärische Erfolg der ukrainischen Truppen, eben durch Drohnenangriffe auf russische Schiffe im Schwarzen Meer, diese Blockade zu durchbrechen und auf diese Art und Weise eigentlich Exporte von Schlüsselagrarprodukten nicht nur eigentlich nach Europa, aber vielmehr nach Afrika und Asien zu ermöglichen.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ein weiterer Aspekt ist eben die Abhängigkeit von Energierohstoffen. Und hier haben wir eigentlich sehr, sehr viel mitbekommen. Russland gehört zu den wichtigsten globalen Öl- und Gasexporteuren der Welt. Das ist nach wie vor der Fall. Und Europa war ziemlich abhängig insgesamt, aber auch verteilt auf den Mitgliedstaaten, wenn es um Fossilträger geht. Und hier haben wir die Problematik, dass auch nach zwei Jahren, also im dritten Jahr, nach wie vor bestimmte Länder, unter anderem auch Österreich, diese Abhängigkeit von russischen Rohstoffen nicht loswerden können. Warum ist das wichtig? Das kann natürlich auch als insofern als geopolitische Waffe verwendet werden, dass dann auch ein politischer Einfluss ausgeübt werden kann. Aber umso wichtiger ist es, weil es auch Kosten mit sich zieht. Jetzt fragt man sich, warum zum Beispiel die Inflation in Österreich deutlich höher ist als der Durchschnitt. Und eine Erklärung dafür ist eben diese Abhängigkeit, wo wir in den letzten drei Monaten hier in Österreich fast 100% Anteil vom russischen Gas, also vom russischen Gas im Energiemix hatten. Dann haben wir auch natürlich die Problematik, dass diese Märkte globalisiert sind und entsprechend auch andere Kunden auf diesen globalen Märkten an die russischen Fossilträger kommen Und somit hat auch Russland geschafft, diese Diversifizierung weg von Europa Richtung Asien zu schaffen, mit Hilfe von Ländern wie China und Indien. Und insofern ist es auch wichtig zu verzeichnen, dass wir nach wie vor hier in Europa kollektiv, das heißt 27 Mitgliedstaaten, der Kunde Nummer eins geblieben sind und mit 190 Milliarden Euro insgesamt nach wie vor auch diesen russischen Krieg mitfinanzieren. Wenn es um die Instrumentalisierung der Migration geht, hier ist es wichtig zu verstehen, dass das ein neues Phänomen ist, also insofern, dass man jetzt auch gemerkt hat und auch gelernt hat, vor allem aus der Migrations- und Flüchtlingswelle 2015, 2016, dass dass diese Migrationsbewegungen auch einen politischen Einfluss ausüben können, und zwar auf bestimmte Regierungen, aber auch auf die Stimmung in europäischen Gesellschaften. Und wir haben schon vor Kriegsbeginn ein Paradebeispiel erlebt, wie Weißrussland sicherlich mit Unterstützung von Russland auch eine Migrationskrise an der Grenze zu Polen und Baltikum auslösen wollte. Und aktuell, wie wir jetzt gerade da sind, gibt es auch eine ähnliche Situation an der Grenze zu Finnland, die dazu geführt hat, dass Finnland eigentlich alle Stützpunkte mit Russland schließen musste. Was neu ist und sehr besorgniserregend, das ist eben das Instrument der nuklearen Erpressung. Das bedeutet auch, dass Russland der erste Staatsakteur ist in den internationalen Beziehungen, der praktisch nukleare Drohungen nutzt, um territoriale Gewinne zu legitimieren. Wir haben das aber auch mit der Androhung einer nuklearen Katastrophe erlebt. Sie wissen noch und Sie erinnern sich sicherlich auch an Saporizhia Atomkraftwerk. Das ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Und auch hier gibt es in den europäischen Gesellschaften nach wie vor eine reelle Angst vor potenziellen nuklearen Katastrophen, also natürlich angelehnt an Tschernobyl. Und jetzt sehen wir auch ein paar Beispiele. Das ist zum Beispiel die aktuelle Statistik der Abhängigkeit von russischen Fossilträgern, wo man auch ganz eindeutig sieht, dass seit Kriegsbeginn nach wie vor Käufer Nummer eins kollektiv natürlich sehr eben disseminiert innerhalb der EU-Mitglieder. Das ist eben die EU, wenn es um Öl, Gas und Kohle geht. Aber auch da sieht man, dass es wahrscheinlich jetzt im dritten oder im vierten Jahr auch dieses Gleichgewicht in Richtung Asien ändern wird, wo Länder wie China und Indien weiterhin viel mehr abkaufen werden. Und auch hier muss man aufpassen. Warum? Weil wir auch jetzt merken, dass bestimmte EU-Länder eigentlich die eigenen Sanktionen indirekt umgehen, weil sie eben auch zum Beispiel Ölprodukte indirekt aus Russland importieren, und zwar durch Vermittlerstaaten wie zum Beispiel China oder Indien. Auch das ist natürlich ein Teil der Problematik. Dann sehen Sie auch, was für Zahlen eigentlich diese Flüchtlingswelle aus der Ukraine ausgelöst hat. Und natürlich hat man auch damals ganz genau gewusst, dass ein umfassender konventioneller Krieg so eine Flüchtlingswelle auslösen wird. Über 4,5 Millionen Menschen sind dann geflüchtet. Und die Angst, dass der Zermürbungskrieg, der dann weiterhin dauert und zum Beispiel im Fall einer erfolgreichen russischen Offensive weitere Flüchtlingswellen auslösen könnte, ist ganz reell. Es gibt mittlerweile Einschätzungen, dass wenn der Krieg über die nächsten 2-3 Jahre dauern sollte und auch wenn die militärische beziehungsweise andere Hilfeleistung aus Europa, aus dem Westen nicht fließt, dass das bis 20 Millionen Flüchtlingen kommen könnte. Wir sehen aber auch, was an der Grenze zwischen Finnland, jetzt einem neuen NATO-Mitgliedstaat, und Russland tatsächlich passiert. Das könnte man sogar schon als einen zweiten eisernen Vorhang bestimmen, insofern, dass es auch während des Kalten Krieges durchaus eben diese Stützpunkte nicht offen waren. Und das geht jetzt auch Richtung Baltikum in die gleiche Situation. Und das bedeutet eben, dass auch mit Blick auf potenzielle Migrationskrisen, aber auch mit Blick auf die Dichtung der Grenzen tatsächlich einiges gemacht wird. Wir sehen auch, dass Europa, die Europäische Union vor allem, durch die Solidaritätskorridore, die dann errichtet wurden, mit den ersten Blockaden im Schwarzen Meer. Das bedeutet, wie ich schon gesagt habe, dass die ukrainischen Häfen bereits Wochen vor Kriegesbeginn 2022 schon blockiert wurden. Und mit Hilfe dieser Solidaritätskorridore hat man mittlerweile 122 Millionen an Agrarprodukten exportieren können. Sie haben sicherlich auch mitbekommen, dass das ein Riesenthema in Europa war, weil unter anderem auch die ukrainische Ware letztendlich in Europa landete. Ursprünglich war die meiste Ware eigentlich nicht für Europa vorgesehen, sondern wie gesagt für arme Länder im globalen Süden, vor allem in Afrika und in Asien. Jetzt ist es aber so, dass durch diese Solidaritätskorridore, die eigentlich durch Rumänien errichtet worden sind, unter anderem auch Teil dieser Ware in Europa landet und für diese Unruhen gesorgt hat, was wiederum natürlich dann im Rahmen der hybriden Kriegsführung sehr effizient ausgenutzt wurde. Putin droht dem Westen mit Atomwaffen. Das ist uns eigentlich schon seit Kriegesbeginn immer wieder passiert. Also es ist immer wieder vorgekommen und das wird auch weiter so laufen. Ich muss aber an dieser Stelle betonen, dass das Risiko eines nuklearen Austausches, dieses Risiko ist seit dem Kalten Krieg immerwährend, aber nach wie vor minimal. Und es gibt keine Indizien auf beiden Seiten, also auf Seite Russlands, aber auch auf Seiten des Westens, dass man sich eigentlich auf einen nuklearen Austausch bereitet. Hier geht es nicht tatsächlich um die Anwendung der nuklearen Waffe, es geht um die Effekte, die sich daraus ergeben, dass man mit der nuklearen Waffe droht. So, nächste Folie bitte. Jetzt gehen wir auch ganz kurz zu diesen hybriden Kriegsführung. Und hier sieht man auch, dass es klassische Instrumente nach wie vor gibt, die aber auch mit Hilfe der Technologie mehr oder weniger perfektioniert wurden. Und wir haben mit sehr viel Propaganda sowohl nach innen als auch nach außen, das heißt sowohl gegenüber der eigenen russischen Bevölkerung als auch nach außen gegenüber uns zum Beispiel hier in Europa, aber auch gegenüber anderen Gesellschaften. Also es geht nicht nur um den sogenannten Westen, es geht auch um den globalen Süden. Das sind die Länder, die praktisch in Lateinamerika, in Afrika und in Asien sich mehr oder weniger ein bisschen dazwischen befinden, in einem potenziellen zweiten Kalten Krieg zwischen den USA einerseits und Russlands und China andererseits. Und da wird jetzt um ihre Unterstützung geringt. Es gibt auch einen laufenden Informationskrieg und wir alle sind Objekte dieses Informationskrieges. Also da werden auch ganz gezielt unterschiedliche Plattformen genutzt. Es gibt aber auch natürlich neue Instrumente, wie beispielsweise die sozialen Medien. Die Unterwanderung von politischen und wirtschaftlichen Akteuren ist auch nichts Neues. Das hat es auch im Kalten Krieg gegeben. Aber wir müssen uns im Klaren sein, was den Ausmaß betrifft. Und auch hier in Österreich haben wir mittlerweile schon deutlich mehr Beispiele davon. Dann geht es weiterhin zu Eskalationsstufen wie beispielsweise Erpressung, also durch Informationen, die man gesammelt hat vor Ort über bestimmte Personen, Institutionen, Organisationen. Es geht leider auch um Sabotageoperationen, zum Beispiel wenn es um kritische Infrastruktur geht. Und letztendlich darf man nicht vergessen, dass auch staatlich organisierte politische Einflussnahme nach wie vor stattfindet. Was auch neu ist und vor allem am Beispiel der Ukraine sehr, sehr stark veranschaulicht wurde, ist eben die Problematik der Cyberangriffe. In Wirklichkeit ist die Ukraine das Land mit den meisten Cyberangriffen auf der Welt. Und zwar nicht seit 2022, sondern eigentlich seit 2014. Und wie ich schon genannt habe, auch das Beispiel mit der Instrumentalisierung von Migration, wenn es eigentlich eine orchestrierte Migration ist, das heißt mit staatlicher Unterstützung werden zum Beispiel Personen aus bestimmten Konfliktherden der Welt nach zum Beispiel Weißrussland geschickt, dann haben wir eben auch dieses Beispiel. So sehen Sie auch ein paar Beispiele, die auch veranschaulichen, wovon die Rede ist. Und vor allem das Beispiel von den Falter-Enthüllungen, wenn Sie dann auch jetzt demnächst mitbekommen. Und jetzt haben wir eigentlich mit drei Szenarien zu tun seit Beginn des Krieges. Das heißt, zu Beginn haben Sie sicher mitbekommen, die Ukraine war eigentlich sehr erfolgreich bei mehreren Gegenoffensiven. Dann befanden wir uns und wir befinden uns immer noch in diesem zweiten Szenario des Zermürbungskrieges und Gespräche auch über einen möglichen eingefrorenen Konflikt. So ist es auch, dass wir bereits im dritten Jahr eigentlich zwischen diesen zwei Szenarien, also Szenario 2 und Szenario 3, sind. Ich möchte Ihnen zum Schluss eigentlich zwei mögliche Entwicklungen veranschaulichen, die uns eben entweder beim Szenario 2, Stichwort Zermürbungskrieg, bleiben lassen oder in Richtung Szenario 3 hin bewegen werden. Und wenn ich sage potenzielle oder mögliche Entwicklungen, meine ich nicht, dass das so zustande kommen muss oder wird. Im ersten Szenario, dann sehen wir eigentlich, dass Russland unter anderem eine großflächige Offensive starten könnte. Und zwar, weil die Ukraine eigentlich sehr wenig Material, also Kriegsmaterial momentan hat. Wir wissen auch, dass es Probleme bei der Mobilisierung momentan gibt. Es gibt auch Spannungen im Nahen Osten und auch im indopazifischen Raum, wie wir wissen. Auch die werden politisch instrumentalisiert. Und im Falle einer Wiederwahl von Trump kann Russland dann eigentlich die neuen territorialen Gewinne legitimieren. Also da geht es tatsächlich um eine potenzielle Entscheidung seitens Russlands, mehr eigentlich noch mehr aus der Ukraine abzugewinnen. Im Falle einer Wiederwahl von Biden hat Russland trotzdem noch die Möglichkeit, auch da sich in Richtung Gespräche zu begeben und vor allem kann man dann diesen Zermürbungskrieg fortsetzen. Also dann bleiben wir beim Szenario 2. Wenn wir jetzt aber eine zweite Alternative anschauen, eben dass Russland sich entscheidet, auf Zeit zu spielen, dann können wir erwarten, dass die Ukraine nach den nächsten Lieferungen von militärischen Unterstützung, die erwartet sind, tatsächlich eine Gegenoffensive startet. Aber gleichzeitig wird Russland versuchen, diese Gegenoffensive, also der Offensive entgegenzuwirken und mischt sich dann eigentlich in den Wahlprozessen ein. Wir haben Europawahl im Juni, wir haben auch Wahl in den USA im November. Und somit gibt es eigentlich bei einer Wiederwahl von Biden die Möglichkeit, dass man mit einer massiven Militäroffensive drohen kann seitens Russlands, weil es über 500.000 Truppen unter anderem geht. Aber bei einer Wiederwahl von Trump kann man auch die Ausgangssituation nutzen, weil man ebenso viel Spannungspotenzial auf der Welt geschaffen hat, dass man dann auch praktisch dass man da praktisch auch eine bessere Ausgangssituation hat. Wir wissen nicht die Antworten. Was wir aber wissen, ist, dass wir leider mit dem Krieg, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine auch in diesem Jahr weiterhin zu tun haben werden. Und wir müssen uns vor allem dafür wappnen, dass der nicht konventionelle Krieg, den Russland gegen Europa, gegen den Westen führt, dass der uns alle auch betrifft. Danke vielmals.
Sie hörten die Sicherheits- und Geopolitik-Expertin Belina Tschakarowa über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine. Teil 2 der Falter Arena, Florian Klenk und Florian Schäuber über russisch-österreichische Verhaberung und Teil 3, ein internationales Podium über den Widerstand gegen Wladimir Putin, sind demnächst ebenfalls im Falter Radio zu hören. Alle Informationen und Tickets zu den nächsten Terminen finden Sie unter www.falter.at/arena.
Sie hörten das Falter Radio.
Hold up.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.